Veg-Up.
Veg-Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM. Hallo und herzlich willkommen bei Veg-Up. Heute im Studio sind für euch Svenja
und Leni.
Unser Thema heute sind die sozialen Aspekte von Vegetarismus und Veganismus. Leni, magst du vielleicht mal einfach kurz erklären, was wir damit eigentlich meinen?
Ja, damit meinen wir nicht etwa bestimmte Vegi-Gruppierungen oder Subkulturen, sondern wie unsere Ernährung mit den Lebensbedingungen anderer Menschen zusammenhängt. Beispielsweise sind der Welthunger, die Auswirkungen von Agrarpolitik und Subventionen sowie die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie für manche VeganerInnen oder VegetarierInnen auch eine der Gründe, sich ebenso zu ernähren. Aber wir haben die Sendung extra nicht soziale Gründe für Veganismus, Vegetarismus genannt, weil wir auch Dinge behandeln wollen, auf die auch Vegis achten sollen, wie zum Beispiel Fairtrade-Produkte.
Doch bevor wir inhaltlich durchstarten wollen, gibt es etwas Musik. Und zwar das Lied Falkenflug von La Confianza. Normalerweise spielen wir explizit Musik von selbst vegetarisch oder vegan angehauchten MusikerInnen. Heute machen wir da mal eine potenzielle Ausnahme, denn im Fall von La Confianza haben wir keine Ahnung, ob die Bandmitglieder sich nun vegetarisch oder vegan ernähren, aber sie engagieren sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel indem sie die Organisation Pro Asyl unterstützen. Und ihr Song Falkenflug, den wir gleich hören, passt sehr gut zu unserer heutigen Thematik, denn im Kern dreht er sich um einen Jungen, der zum Opfer der Überfischung der Weltmeere wurde. Jetzt also La Confianza mit Falkenflug. Das waren La Confianza. Ihr hört hier gerade Veg-Up und wir beschäftigen uns heute mit sozialen Aspekten von Veganismus, Vegetarismus und Ernährung im Allgemeinen. Zum inhaltlichen Einstieg haben wir als erstes ein Gegenargument für euch, das ganz gut in die heutige Sendung passt. Zuerst, wie immer, eine häufig gestellte, provokante Frage an VeganerInnen und dann die Antwort von Toshi.
Das Gegenargument. Antworten auf Fragen, die Vegis immer wieder gestellt werden.
Es gibt so viele Menschen, denen es schlecht geht auf dieser Welt. Wie könnt ihr euch dann nur um das Leid von Tieren kümmern?
Tun wir doch gar nicht. Menschen- und Tierleid gegeneinander aufzuwiegen, ist absolut irreführend. Denn gerade wenn es um die Ernährung geht, stehen sich die Bekämpfung des Tierleids und die Bekämpfung des Leids von Menschen nicht im Wege. Im Gegenteil, sie gehen Hand in Hand. Der Fleischkonsum in unseren Industrieländern ist zu einem maßgeblichen Teil verantwortlich, nicht nur für den Klimawandel, sondern auch für den Hunger in vielen Teilen der Welt. Die massenhafte Nutztierhaltung und deren Subvention schadet der Umwelt und den Märkten in Entwicklungsländern massiv und damit auch Millionen von Menschen. Veganismus heißt also nicht, dass man sich um Tierleid kümmert statt um Menschenleid. Vielmehr kümmert uns das Tierleid auch wegen des Leids, das es für Menschen verursacht.
Nachdem es im gerade gehörten Gegenargument schon angeklungen ist, möchten wir uns nun genauer anschauen, inwiefern die heutige, überwiegend großindustrielle Produktion tierischer Produkte menschliches Leid verursacht. In unserem Veggie 1 werden wir euch 5 verschiedene Aspekte vorstellen. Diese allerdings nicht am Stück, sondern mit einer kleinen musikalischen Pause zwischendrin.
Veggie 1.
5 Aspekte, warum tierische Produkte menschliches Leid verursachen. Veredelung und Hunger. Über 70%, also deutlich mehr als die Hälfte, der weltweiten Agrarfläche ist Weideland. Dabei wäre dieses Land zu großen Teilen durchaus auch für den Anbau pflanzlicher Nahrung nutzbar. Pflanzliche Nahrung, die direkt Menschen ernähren könnte. Aktuell ist es außerdem so, dass die Agrarfläche, die tatsächlich für den Anbau von Nahrung verwendet wird, nicht primär dafür genutzt wird, Nahrung für Menschen anzubauen. Auf wiederum 70% des weltweiten Ackerlandes werden nämlich Futtermittel angebaut. Der allergrößte Teil der Agrarfläche wird also für die Fleischproduktion eingesetzt, sei es nun direkt als Weideland oder indirekt als Anbaufläche für Futtermittel. Würde man auf dieser Fläche direkt pflanzliche Nahrung für Menschen anbauen, könnte man die Fläche also wesentlich effizienter nutzen. Problematisch an der Veredelung ist insbesondere ihr Bezug zum Hunger in der Welt. Hochrechnungen zufolge würde es genügend Nahrung für die Weltbevölkerung geben, auch bei einem Anstieg auf 10 Milliarden Menschen, wenn die Veredelungsverluste drastisch gesenkt würden. Oder anders ausgedrückt, wenn deutlich weniger tierische Produkte konsumiert würden. Natürlich spielt dabei auch eine Verteilungskomponente eine Rolle. Die pflanzliche Nahrung muss bei den Menschen ankommen, die sie brauchen. Aktuell sieht es bei der Verteilung nicht gerade optimal aus. Dabei spielt auch die Belegung landwirtschaftlicher Flächen für den Futtermittelanbau nochmals eine Rolle. Denn viele der Futtermittel, die in die Produktion tierischer Produkte für den deutschen oder europäischen Markt gehen, werden in Teilen der Welt angebaut, in denen noch immer viele Menschen von Armut oder gar Hunger betroffen sind.
Vertreibung. Die Produktion tierischer Produkte ist, wie bereits gehört, flächenintensiv. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach tierischen Produkten weltweit aber steigend, weil sogenannte Schwellenländer wie China und Indien ihr Konsumverhalten allmählich an das westliche Niveau anpassen. Es wird also immer mehr Fläche benötigt, um Futtermittel für all die Kühe, Schweine, Hühner und so weiter zu produzieren. Dieser zusätzliche Flächenbedarf befeuert ein Phänomen, das als Landgrabbing bezeichnet wird. Internationale Investoren kaufen landwirtschaftlich nutzbare Flächen auf, um dort riesige Monokulturen anzulegen. Insbesondere Länder in Afrika und Asien sind davon betroffen und häufig ist Korruption im Spiel. Das führt dann wiederum nicht selten dazu, dass Menschen von dem Land, das sie über Generationen hinweg bestellt haben, vertrieben werden.
So, wie versprochen, gibt es an dieser Stelle einen Cut. Nach ein bisschen Musik geht es aber schon weiter mit dem Vegjammer 1. Jetzt kommt ein Lied der englischen Band Architects. Alle 4 Mitglieder leben vegan und setzen sich gegen eine Industrie ein, die auf Ausbeutung basiert. Die Jungs machen Metalcore, aber weil es schon Beschwerden gab, dass wir hier zu viel Krach spielen, gibt es jetzt sanfte Töne von ihnen mit An Open Letter to Myself.
Willkommen zurück bei Vegjab und willkommen zurück bei unserem Vegi-Einmal-Eins. Wir haben vorhin schon zwei Aspekte gehört, wie menschliches Leid und tierische Produkte zusammenhängen. Leni, wiederhol doch einfach nochmal kurz, was wir schon genannt haben.
Ja, als erstes haben wir uns den Veredelungsaspekt angeschaut und wie das mit dem Hunger auf der Welt zusammenhängt. Veredelung ist kurz gesagt, dass bei der Erzeugung tierischer Produkte viel mehr pflanzliche Kalorien in Form von Futtermittel eingesetzt werden müssen, als letztlich tierische Kalorien entstehen. Wenn also weltweit weniger Tierprodukte produziert werden, könnten mehr Menschen ernährt werden und es gäbe weniger Hunger auf der Welt.
Bei dem Thema Hunger muss ich auch immer an das Zitat von Jean Ziegler denken. Jedes Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Zitat Ende. Sind die Veredelungsverluste denn der einzige Grund für Hunger auf der Welt?
Nein, natürlich nicht. Auch ein großes Problem ist die Lebensmittelverschwendung. Das Thema haben wir ja schon in einer eigenen Sendung behandelt, die übrigens auf unserer Homepage www.freefm.de/programm/vegjab nachhören könnt. Und dann gibt es auch noch Aspekte wie Armut, Naturkatastrophen bzw. allgemeiner Klimawandel, Krieg, Nahrungsmittelspekulation und fehlende Investitionen in die Landwirtschaft.
Okay, und was war der zweite Punkt in unserem VGM1?
Als zweites haben wir uns die Vertreibung angeschaut. Da die Herstellung tierischer Produkte sehr flächenintensiv ist, müssen an manchen Orten auf der Welt Menschen Platz machen für neue Felder, auf denen dann zumeist Futtermittel angebaut werden.
Nach dieser kleinen Wiederholung hören wir nun das restliche VG1x1. Los geht's!
VG1x1.
5 Aspekte, warum tierische Produkte menschliches Leid verursachen. Teil 2. Trinkwasser. Hierzulande haben wir das Glück, dass wir uns in unserem Alltag eigentlich keine Gedanken darüber machen müssen, wie wir an Trinkwasser kommen. In anderen Teilen der Welt ist Trinkwasser bereits jetzt eine knappe Ressource. So gesehen ist es nicht ganz unproblematisch, dass die Landwirtschaft insgesamt ein ziemlich starker Wasserverbraucher ist. 70% des weltweiten Frischwasserkonsums gehen auf die Kappe der Landwirtschaft. Und Wen wundert es noch? Wie schon bei der Flächennutzung liegt auch beim Wasser ein hoher Verbrauch letztlich bei derjenigen Landwirtschaft, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit der Produktion tierischer Produkte steht. Insbesondere sind wieder die Futtermittel besonders problematisch. Denn viele der Anbauflächen werden künstlich bewässert, sodass der Grundwasserspiegel in den Anbaugebieten sinkt. Hinzu kommt der massive Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, die wiederum ins Grundwasser gelangen und es verschmutzen. Aber auch die Ausscheidungen der Tiere können potenzielles Trinkwasser direkt verunreinigen. Denn in den riesigen Schweinemasten oder Milchmassenproduktionsstätten fällt so einiges durch die Gitterböden. Alle Elemente des Wasserverbrauchs einbezogen, hat ein Kilo Rindfleisch übrigens einen virtuellen Wasserverbrauch von 16.000 Litern.
Umwelt. Die Zusammenhänge zwischen der Produktion tierischer Produkte und verschiedenen Umweltaspekten haben wir bereits in zwei Sendungen aufgegriffen. Treibhausgase sind da beispielsweise zu nennen, ebenso die Verschmutzung von Wasser und Böden durch Überdüngung oder die Abholzung des Regenwaldes, um Flächen für Futtermittel zu erschließen. Insgesamt leistet die Nutztierhaltung einen nicht unerheblichen Beitrag zur Zerstörung unseres Lebensraums auf der Erde und zum Klimawandel. Das wiederum verursacht auf ganz unterschiedliche Art und Weise menschliches Leid. Extremere Klimaverhältnisse mit mehr Dürren auf der einen Seite und mehr Überschwemmungen auf der anderen Seite kann man da zum Beispiel nennen. Oder Vertreibung, weil die Meeresspiegel steigen und dadurch Land verloren geht.
Antibiotika-Einsatz. Die weit verbreitete industrielle Tierhaltung birgt noch ein weiteres potenzielles Risiko für uns Menschen. Neben Nahrung, Land und Wasser sind nämlich auch Antibiotika eine begrenzte Ressource. Die zufällige Entdeckung des ersten Antibiotikum, Penicillin, hat die Medizin sprunghaft nach vorne gebracht. Seitdem sind viele Krankheiten gut heilbar, an denen Menschen jahrhundertelang regelmäßig starben. Allerdings haben die Krankheitserreger auch so ihre Mittel und Wege, um ihr Überleben zu sichern, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gibt. Und die Gelegenheit bekommen sie bei einem massenhaften und unspezifischen Einsatz von Antibiotika. Denn dann werden durch spontane Mutationen einzelne Erreger resistent und geben diese Eigenschaft unter dem erhöhten Selektionsdruck auch fleißig weiter. Massenhaft und unspezifisch. Genau so werden Antibiotika in der industriellen Nutztierhaltung seit Jahren eingesetzt, um die Verbreitung von Krankheiten unter den dicht auf dicht lebenden Tieren zu verhindern. Inzwischen ist der flächendeckende Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zwar gesetzlich etwas eingeschränkt, aber die Antibiotikagabe bleibt bisher dennoch recht massenhaft. Und wenn man ehrlich ist, dann ist die Vermeidung von Krankheiten mit Hilfe von Antibiotika aus der industriellen Nutztierhaltung auch nicht komplett wegzudenken, eben weil das Ansteckungspotenzial so hoch ist. Das Problem? Die Erreger machen nicht unbedingt vor uns Menschen Halt und dann dürfen wir uns im Zweifelsfall eben mit schwer behandelbaren Krankheiten herumschlagen. Die beruhigende Nachricht ist wiederum, dass sich die Übertragung der Erreger von Nutztieren auf Menschen, zumindest zurzeit, in Grenzen zu halten scheint. Aber das Übertragungsrisiko ist da, sei es durch verunreinigtes Fleisch, andere Menschen, die direkten Umgang mit Nutztieren haben, oder sonstige Wege. Damit sind die Antibiotikaresistenzen neben all den anderen genannten Aspekten schlicht ein weiterer Hinweis gegen die industrielle Nutztierhaltung und damit letztlich auch gegen einen massenhaften Konsum tierischer Produkte.
Ziemlich komplexe Zusammenhänge waren das in unserem Wettschirmer 1. Wenn man jetzt versucht, die verschiedenen Punkte irgendwie zusammenzufassen, könnte man dann sagen, dass das Hauptproblem letztlich der massenhafte Konsum tierischer Produkte in Wohlstandsländern ist?
Also ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass die massive Nachfrage nach Fleisch, aber auch nach anderen tierischen Produkten in Ländern wie Deutschland mitverantwortlich dafür ist, dass die Nutztierhaltung so aussieht, wie sie es eben tut. Die riesige Nachfrage kann eben nur durch eine industrielle, durchrationalisierte Tierhaltung überhaupt bedient werden.
In diesem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder der Begriff Massentierhaltung. In unserem Wettschirm 1 war davon jetzt gar nicht die Rede. Da haben wir stattdessen von industrieller Tierhaltung gesprochen. Wieso eigentlich?
Also ich persönlich finde, dass der Begriff Massentierhaltung letztlich ein bisschen nichtssagend ist. Gut, viele Tiere auf kleiner Fläche, das steckt da schon irgendwie drin. Aber das eigentlich Problematische für mich ist die großindustrielle, fabrikmäßige Organisation der Tierhaltung. Eben von Anfang bis Ende durchrationalisiert. Viele Tiere auf kleiner Fläche ist da nur ein Teilaspekt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft definiert Massentierhaltung übrigens als, Zitat, technisierte Viehhaltung meist nur einer Tierart in Großbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte. Zitat Ende. Da sieht man also, da steckt das industrielle, fabrikmäßige auch wieder drin. Allerdings ist auch gar nicht ganz klar, ab wie vielen Tieren es sich tatsächlich um eine Massentierhaltung handelt. An den industriellen Verhältnissen ändert es aber eigentlich auch nichts, ob man es jetzt beispielsweise nur, in Anführungszeichen, mit 5000 Masthähnchen zu tun hat oder mit 35.000. Und letzteres ist übrigens auch der Durchschnittsbestand. Und der ist nach manchen Definitionen immer noch gar keine Massentierhaltung.
Wow, 35.000 Hähnchen, das ist eine große Menge. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Leute, die in solchen industriellen Großbetrieben arbeiten, nicht gerade schön ist.
Also ich kenne jetzt zwar keine Studien dazu, aber von dem, was ich so gesehen habe, wie es in solchen industriellen Tierhaltungen aussieht, bin ich mir ziemlich sicher, dass das für viele Menschen kein schönes Arbeitsklima wäre, wenn sie beispielsweise regelmäßig durch ein Meer an Hühnchen warten müssten, um da die toten Tiere rauszuholen. Und dasselbe gilt letztlich auch für Schlachthöfe. Da sind ja heutzutage auch eher großindustrielle Anlagen. Und sehr häufig arbeiten da Menschen, die wahrscheinlich auch wenig Alternativen haben, die eher schlecht bezahlt werden und auch eher nicht langfristig mit ihrem Arbeitsplatz planen können.
Guter Punkt. Dazu hören wir dann nochmal gleich was in der Rubrik News. Aber zuerst ist es allmählich wieder Zeit für ein bisschen Musik. Wir hören nun ein Lied von Reinhard May. Der Liedermacher ist bekennender Vegetarier und hat eine ganze Reihe an Liedern geschrieben, die sich kritisch damit auseinandersetzen, wie mit Nutztieren umgegangen wird. Aber das folgende Lied ist vermutlich nicht ganz ernst zu nehmen. Hier ist Reinhard May mit Tierpolizei.
Und damit begrüßen wir euch wieder bei der vegan-vegetarischen Radiosendung Wetschup. Weiter geht es mit einer neuen Rubrik von uns, nämlich den News. Hier wollen wir aktuelle Themen oder Neuigkeiten ansprechen. Das kann manchmal auch nicht so viel mit der restlichen Sendung zu tun haben, aber heute haben wir extra ein Ereignis gesucht, was das Thema Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie thematisiert. Allerdings ist es dafür nicht ganz so brandaktuell. Wir hören es uns jetzt mal an. Hier die News.
Vor etwa 2 Monaten gab es einen Großbrand in einem Schlachtbetrieb von einem großen Geflügelfabrikanten im niedersächsischen Lohne. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 300 Millionen Euro. Die Brandursache ist noch immer unklar und Teile des Geländes sind weiterhin für die Ermittlungen gesperrt. Bis zu dem Brand wurden in Lohne täglich bis zu 370.000 Hähnchen geschlachtet. Aber da am Tag des Brandes ein Feiertag, nämlich Ostermontag war, stand der Betrieb und es waren keine Schlachttiere vor Ort. Auch MitarbeiterInnen wurden durch den Brand nicht verletzt, aber stehen nun vor einem anderen Problem. Einige LeiharbeiterInnen wurden ziemlich schnell entlassen und auch heute ist die Zukunft vieler MitarbeiterInnen unklar. Die Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten, zeigte sich empört über die Kündigungen, da eine Versicherung gegen Produktionsausfall bestehe, welche auch die Löhne für einen gewissen Zeitraum übernimmt. Ein solches Vorgehen verwundert jedoch nicht, denn die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind katastrophal. In Lohne bestand ein vergleichsweise hoher Anteil an Stammbelegschaft, ganze 60%. Die restlichen 450 MitarbeiterInnen waren WerkverträglerInnen und LeiharbeiterInnen aus Ländern wie Rumänien, Polen oder Bulgarien. Diese Praktik ist gang und gäbe in der Fleischindustrie. Werkverträge werden an Subunternehmen vergeben, die in osteuropäischen Ländern angesiedelt sind. Gezahlt wird den ArbeiterInnen zwar der Mindestlohn, durch Tricks wird dieser aber trotzdem weit unter das Existenzminimum gedrückt. Arbeitsstunden werden nicht aufgeschrieben, sodass die ArbeiterInnen bei geringer Bezahlung bis zu 70 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Abzüge entstehen durch Miete in unhygienischen, überbelegten Betten. Auch die Arbeitskleidung und deren Reinigung wird vom Lohn abgezogen. Zusätzlich kommt das Messergeld, also die Pacht für das Fleischerwerkzeug. Nicht wenige der osteuropäischen LeiharbeiterInnen in Niedersachsen nächtigen auch im Wald, weil die Unterkünfte knapp und teuer sind. Bei einer Beschwerde droht die Kündigung.
Das hört sich ja echt unschön an, aber ist, wie wir vorher schon besprochen haben, nur eine Seite. An sich ist die Arbeit in einem Mast- bzw. Schlachtbetrieb für die meisten Menschen wohl sehr belastend. Viele ertragen es nicht, Tag für Tag Leid und Tod ausgesetzt zu sein, weswegen es in der Branche nicht nur wegen der oftmals schlechten Bezahlung viel Fluktuation gibt.
Und wir müssen uns auch bewusst werden, dass die im Beitrag gehörten Zustände hier in Deutschland passieren. In anderen Ländern sieht es da nochmal ganz anders aus. Vor 2 Wochen ging auch ein Bericht der Organisation Oxfam durch die Medien, welcher sich näher mit der Geflügelindustrie in den USA beschäftigt hat. Und laut diesem Bericht werden in den USA ArbeiterInnen oftmals systematisch an den Toilettenpausen gehindert, weswegen einige Windeln bei der Arbeit tragen. Dazu kommen niedrige Löhne, häufige Verletzungen und wenig Mitspracherecht, da es bei rund 2 Dritteln der Firmen keinen Betriebsrat gibt.
Bleibt zu hoffen, dass es auch in den USA einen Medienaufschrei gab und sich vielleicht mancherorts die Situation deutlich verbessert.
Ja, in der Tat. Und angesichts des Milchpreisverfalls ist wohl auch klar, dass die Arbeitsbedingungen in der Milchindustrie auch nicht so toll sind. Die meisten heimischen Milchbauern können zurzeit nicht mal ihre Kosten decken mit den rund 27 Cent für 1 Liter Milch. Oftmals werden da ja die bösen Discounter und Kunden als Schuldige benannt. Wie stehst du denn dazu, Leni?
Gut kenne ich mich damit auch nicht aus, aber ich finde es allein schon problematisch, dass es eine Überproduktion von Milch gibt und sehe da eher die Bauern bzw. den Bauernverband in der Pflicht, nur so viel zu produzieren, wie auch verkauft werden kann. Europaweit wurde nämlich die Milchproduktion sogar noch erhöht, weil gehofft wurde, dass sich durch Exporte beispielsweise nach Russland oder China gute Gewinne erzielen lassen. Der Plan ist aber in beiden Fällen nicht aufgegangen.
Und nun ist es wieder Zeit für ein bisschen Musik. Ihr hört jetzt Listening von Tonight Alive, einer komplett veganen Band aus Australien.
Hallo zurück. In unserer heutigen Ausgabe von Wetschup geht es um den Zusammenhang von Ernährung und menschlichem Leid. Wir haben nun schon eine ganze Reihe an Dingen gehört, warum wir tierische Produkte auch aus diesem Gesichtspunkt eher ablehnen würden. Genannt wurde schon der Hunger in der Welt, welcher durch Veredelungsverluste von pflanzlichen zu tierischen Kalorien noch verschärft wird, dann Vertreibungen für Futtermittelanbauflächen, die Auswirkungen auf die Umwelt bzw. den Klimawandel, Trinkwasserverschmutzung durch Gülle oder Dünger, sowie allgemein ein hoher Trinkwasserverbrauch, resistente Keime durch den hohen Antibiotikaeinsatz und zuletzt die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Und auch in unserem nächsten Beitrag, nämlich dem Filmtipp, wird nochmal auf ein anderes Problem eingegangen.
Der Filmtipp des Monats.
Hühner für Afrika vom Unsinn des globalen Handelns ist ein kurzer, nur 45 Minuten langer Dokumentarfilm, der im Jahr 2009 als eine Gemeinschaftsproduktion von mehreren öffentlich-rechtlichen Sendern erschienen ist. Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt er von den Geflügelfleischexporten aus der EU, den USA und Südamerika in afrikanische Länder. Meist werden all jene Geflügelteile exportiert, die in Europa nicht verkauft werden können, also Schenkel, Flügel, Rücken und Innereien. Nur das magere Brustfleisch ist in Europa ungebremst sehr beliebt. Vielleicht auch, weil so ein eingeschweißtes Filet nur noch wenig an das lebendige Tier erinnert. In der Doku werden mehrere Probleme angesprochen, die dieser Export mit sich bringt. Hier ein paar davon.
Viele afrikanische Geflügelfarmer werden in den Ruin getrieben, weil sie nicht mit den Preisen konkurrieren können.
Da auch immer weniger Rupfer und Schlachter benötigt werden, gibt es eine höhere Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit, gerade in den ländlichen Gegenden.
Westliche Firmen heben die Preise, sobald sie den lokalen Markt erobert haben, sodass selbst die afrikanischen MarktverkäuferInnen kaum noch Einnahmen erzielen.
Die Geflügelteile werden zwar tiefgefroren verschickt, jedoch tauen sie zum Teil beim Transport oder vor Ort zwischenzeitlich wieder auf, wodurch sich Krankheitserreger ausbreiten können.
Auch zwei mögliche Lösungen werden diskutiert.
Zum einen höhere Einfuhrzölle, um sich gegen die internationale Konkurrenz zu schützen. Aber oftmals scheitern diese, wenn IWF, WTO oder Weltbank im Gegensatz damit drohen, Hilfsgelder zu kürzen.
Und zum anderen die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern, da diese viele Arbeitsplätze schaffen könnte, mindestens gleich produktiv wie die industrialisierte Landwirtschaft sei und auch für die Umwelt wesentlich weniger negative Auswirkungen hat. Aber auch das wird von den Regierungen nicht verwirklicht, da diese allgemein meist über zu wenig Geld verfügen.
Listen to Radio Free FM, commercial free, all day, all night. Tune in and turn it up.
Okay, das war unser Filmtipp. Leni, kannst du vielleicht nochmal ein Fazit aus der Veggie-Perspektive ziehen?
Ja, ich fand die Doku zwar durchaus interessant, weil sie eben ganz gut die Problematik mit den Exporten unserer hier unverkäuflichen Fleischreste in afrikanische Länder zeigt, aber zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen. Einerseits wurde nicht darauf eingegangen, dass in Europa die Landwirtschaft ziemlich subventioniert wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum westliche Firmen ihre Produkte so billig anbieten können und afrikanische Kleinbauern preislich einfach nicht mithalten können. Und andererseits wurde in der Doku nach meinem Empfinden der Fokus zu sehr auf Fleisch gelegt und keine Alternativen daneben aufgezeigt. Irgendwie klang das Ganze für mich ein bisschen so, als ob alle Fleisch essen müssten und sich dann aber nur das billige, tiefgefrorene leisten können.
Interessant bzw. eher erschreckend finde ich auch den Umstand, dass die Fleischindustrie, zumindest in Europa und USA, ihre Futtermittel zu größeren Teilen importieren, also vor allem Soja aus Lateinamerika. Was oftmals bedeutet, dass dort ArbeiterInnen ausgebeutet werden und riesige Flächen für die Futtermittel in Anspruch genommen werden. Und wie gehört, richten wir mit unseren Exporten in dem Fall auch nicht gerade Gutes an. Ich finde, es scheint ja generell oft so, als ob vor allem die westlichen Länder von einer globalisierten Welt profitieren und viele andere Länder einfach auf der Strecke bleiben. Tja, und auch bei der Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten lebt letztlich ein Teil der Welt ein Stück weit auf die Kosten der anderen.
Ja, leider ist das auch mein Eindruck. Besonders wenn man sich anschaut, wie es überhaupt zu den Fleischexporten in afrikanische Länder gekommen ist. Auslöser war nämlich die BSE-Krise 1996. In Folge wurde ja das Verfüttern von Tiermehl verboten. Und zu Tiermehl wurde schon damals diejenigen Fleischreste verarbeitet, die sich kaum verkaufen lassen. Und nachdem hier ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben wurde, suchten sich die ErzeugerInnen eben einen neuen Markt.
So, jetzt ist es aber wieder Zeit für Musik. Und zwar kommt jetzt ein Lied, das uns ganz klar dazu auffordert, die Augen zu öffnen und hinzuschauen, wenn es darum geht, was da eigentlich passiert in den Schlachthäusern dieser Welt. Hier ist Open Your Eyes von Goldfinger. Goldfinger waren das mit Open Your Eyes. Und inhaltlich sind wir jetzt schon wieder ziemlich am Ende unserer Sendung. Als letzten Punkt wollen wir aber noch kurz besprechen, was auch Veggies tun können, damit es weniger ernährungsbedingtes menschliches Leid auf dieser Welt gibt.
Zunächst finde ich es ganz wichtig, dass man sich informiert. Ein erster Anhaltspunkt hierfür wäre zum Beispiel der Slavery Footprint, zu finden auf www.slaveryfootprint.org. Hier kann man sich berechnen lassen, wie viele SklavInnen für einen arbeiten. Allerdings wird dabei nicht nur Ernährung angeschaut, sondern zum Beispiel auch Kleidung oder elektronische Geräte.
Und was gibt es da bei der Ernährung außer der Reduktion tierischer Produkte so zu beachten?
Zumindest bei gewissen Produkten wie Kaffee oder Kakao könnte man versuchen, möglichst viel Fairtrade zu kaufen. Das finde ich besonders wichtig, weil hier im konventionellen Bereich auch Kinderarbeit vorkommt. Und Kinder, die arbeiten, können meist nicht oder viel weniger in die Schule gehen. Das ist dann letztlich ein Teufelskreislauf, weil Bildung oftmals dabei hilft, aus der Armut auszubrechen.
Gibt es zum Thema Fairtrade noch speziellere Tipps oder kann ich auch einfach ein Fairtrade-Produkt aus dem Discounter kaufen?
Naja, es gibt schon verschiedene Siegel, die auch unterschiedliche Vorgaben haben. Hier lohnt es also auch, sich ein bisschen zu informieren und nicht nur von dem Label Fair leiten zu lassen.
Und was würdest du neben Fairtrade noch empfehlen?
Ich finde es auch toll, wenn man die Möglichkeit hat, direkt beim Erzeuger einzukaufen. Nicht nur, weil so garantiert ist, dass Zwischenhändler nicht den Großteil des Geldes bekommen, sondern auch, weil man so persönlich in Kontakt treten kann. Aber natürlich geht das dann eigentlich nur bei regionalen Produkten. Daher wäre das auch noch so eine Empfehlung von mir. Es gibt zwar auch in Deutschland Bereiche mit weniger guten Arbeitsbedingungen, ein Beispiel dafür haben wir ja auch heute schon gehört, aber trotzdem kann man hier wenigstens von irgendwelchen Regularien oder Sozialsicherungssystemen ausgehen. In anderen Ländern ist das leider viel seltener der Fall.
Und bevor wir euch wie immer mit Terminen ausstatten und verabschieden, gibt es nochmal Musik, diesmal von einem Künstler, der aus der veganen Szene nicht mehr wegzudenken ist, weil er sich hier auf unterschiedlichste Art und Weise engagiert und für Tierrechte einsetzt. Ihr hört nun Moby und Extreme Ways.
Am Ende der Sendung kündigen wir euch immer ein paar Events rund um das Thema Vegetarismus, Veganismus an. Diesmal wollen wir uns auf ein ganz bestimmtes konzentrieren, denn das findet in 2,5 Wochen mitten in der Ulmer Innenstadt statt und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen.
Während die Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau am Sonntag, den 12. Juni, mit ihren Gästen den längsten Leberkäse der Welt zelebriert, 161,53 Meter lang soll der werden, so lang wie das Ulmer Münster also, findet ab 10 Uhr, also die zelebrieren, und ab 10 Uhr findet auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz, also auf der Neuen Mitte, eine friedliche Gegenveranstaltung statt, die manche bereits als Ulms ersten Vegan Street Day bezeichnen.
Das Ganze steht unter dem Motto Töten für den guten Zweck, da die Leberkäseorgie am Donauufer tatsächlich einem guten Zweck dienen soll. Der Erlös aus dem Verkauf der Leberkäsestücke soll in den Erhalt des Ulmer Münsters fließen.
Wir halten es aber für etwas widersinnig, dass für einen vermeintlich guten Zweck unzählige Tiere ihr Leben lassen müssen. Deswegen werden auch wir uns am 12. Juni in der Neuen Mitte einfinden und dort das Leben feiern. Mit Unmengen an veganen Leckereien, Live-Musik und der ein oder anderen Überraschung. Beispielsweise wird das Kunstmobil der Albert-Schweitzer-Stiftung vor Ort sein und man kann mittels einer Virtual-Reality-Brille erleben, wie es sich in einem Schweinestall so anfühlt.
Ja, mit der Aktion wollen zahlreiche Gruppen darauf aufmerksam machen, dass es tierfreundliche Alternativen zu Fleisch gibt. Wir gehen davon aus, dass das Ganze eine große Party wird. Die solltet ihr natürlich nicht verpassen. Also Sonntag, den 12. Juni, frei halten und fleischfrei feiern.
2 Tage später, am Dienstag, den 14. Juni, gibt es übrigens noch einmal einen Vegi- und Bund-Stammtisch in der Villa Mayo in Neu-Ulm in der Kasernstraße 24. Bevor dann im Juli Sommerpause ist. Hier soll es um 19 Uhr wieder einen Vortrag geben, wahrscheinlich zu Gesundheitsaspekten veganer Ernährung. Das ist allerdings noch nicht ganz sicher und möglicherweise ändert sich das Thema noch. Interessant wird es aber auf jeden Fall. Und was es denn nun genau wird, könnt ihr vorher auf der Homepage der Villa Mayo nachlesen.
Damit sind wir nun am Ende unserer Sendung. Wir haben uns heute mit den sozialen Aspekten von Veganismus beschäftigt und nun noch mehr Dinge gelernt, die für eine deutliche Reduktion tierischer Produkte sprechen. Wie immer wird es auch von dieser Sendung einen Podcast geben, und zwar auf www.freefm.de/programm/wetshop. Und zusätzlich gibt es seit kurzem auch eine Wiederholung unseres Programms auf Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe, immer am ersten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr. Diese Sendung kommt dann allerdings erst im Juli und im Juni gibt es unsere letzte Sendung, in welcher wir uns mit veganer Kinderernährung beschäftigt haben.
Am 23.06. gibt es dann die nächste Ausgabe von Wetshop. Inhaltlich machen wir da mal eine kleine Pause, aber dafür gibt es ganz viel Musik. Wie immer von KünstlerInnen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren.
Und damit wollen wir uns verabschieden. Im Studio waren für euch Leni
und Svenja. Und außerdem haben an dieser Sendung Toshi und Jolien mitgewirkt.
Und nur noch etwas Musik. Zuerst die australische Crunch-Band Silverchair, die sich in ihrem Lied Spawn Again sehr deutlich und wütend mit der Fleischproduktion auseinandersetzen. Und dann gibt es noch einen musikalischen Klassiker der Tierrechtsbewegung, nämlich Meat is Murder von den Smiths.